Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Kein Thema beim EU-Gipfel, der heute beginnt. Nordmazedonien und Albanien müssen auf Verhandlungen mit der EU über ihren Beitritt warten. Und ein Gipfel-Nebenthema, das aus Sicht von Griechenland ein Hauptthema sein sollte: Türkische Schiffe versuchen durch Bohrungen vor der zyprischen Küste Erdgasfelder zu finden. Außerdem in unserer Reihe zum polnischen Gesundheitswesen: Auswandern ist für ihn noch keine Option. Ein polnischer Arzt über Mängel und Missstände in Krankenhäusern. Das sind an diesem Donnerstag unsere Themen in Europa heute. Wer wird Kommissionspräsident? Welche Länder, Staatengruppen, welche politischen Familien seines Parteien oder Bewegungen kommen bei den anderen Posten zum Zug? Die Verhandlungen darüber dürften den EU-Gipfel heute und morgen beherrschen. Wie so oft werden die Erwartungen heruntergehängt. Eine schnelle Einigung sei eher unwahrscheinlich, heißt es. Sogar von einem Sondergipfel nächste Woche ist schon die Rede. Wir sprechen deshalb mit unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein über ein Thema, das vorerst abgeräumt scheint, beim Gipfel keine Rolle spielen soll, obwohl das die Glaubwürdigkeit der EU beschädigen könnte. Albanien und Nordmazedonien hatten nämlich gehofft, schon in einigen Wochen Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen zu können. Doch beim Ministerrat vorgestern wurde die in Tirana und Skopje so sehnlich erwartete Entscheidung aufgeschoben. Bettina Klein in Brüssel, für die EU ist das ja vielleicht eine Fußnote, für die Bevölkerung und die Regierungen in Nordmazedonien und Albanien aber eine Hiobsbotschaft. Was sind denn die Gründe für diesen Aufschub?
Aus deutscher Sicht ist es in erster Linie ein formales Problem, und zwar ein Problem, das sich bis Oktober theoretisch wird lösen lassen. Der Bundestag muss erstmal zustimmen und der hatte vor der Sommerpause nicht mehr genug Zeit. Weshalb? Es gab eine zeitliche Verzögerung bei der Veröffentlichung des Fortschrittsberichts, in dem die Kommission die Aufnahme von Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien ja empfohlen hatte. Normalerweise werden diese Berichte von der Kommission jedes Jahr im März vorgelegt. Frankreich und die Niederlande haben aber diesmal darum gebeten, zu warten bis nach den Europawahlen, um das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Das ist schon bezeichnend, weil man offenbar die Befürchtung hatte, dass das EU-Gegner oder rechte Parteien stärken könnte. Dieser Bericht wurde also erst am 29. Mai veröffentlicht, 3 Tage nach den Wahlen, nicht mehr Zeit genug für den Bundestag, dem das Bundesverfassungsgericht ja schon mal bescheinigt hat, er solle sich mehr Zeit nehmen, um europäische Entscheidungen gründlicher vorzubereiten.
Da folgt also eine Verzögerung auf die nächste. Das hört sich nun bei allem Respekt vor dem Bundestag etwas technisch an. Steckt noch was anderes dahinter? Zum Beispiel geht es ja in Albanien derzeit politisch drunter und drüber.
Das ist richtig. Albanien ist im Augenblick das deutlich größere Sorgenkind im Moment im Vergleich zu Nordmazedonien. Es gibt gegen beide Länder aber eben auch inhaltliche Bedenken, und zwar nicht so sehr aus Deutschland, sondern insbesondere aus Frankreich, die Niederlanden und Dänemark. Und beklagt werden eben insbesondere noch mangelnde Fortschritte, insbesondere beim Kampf gegen Korruption und bei der organisierten Kriminalität. Dazu muss man aber auch wissen, dass Frankreich schon seit vielen Jahren auf dem Standpunkt steht: erst Vertiefung der EU und dann Erweiterung, beziehungsweise erst mal Reformen und die EU handlungsfähiger machen und dann erweitern. Während der zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn diese Woche nochmal betont hat, beides sollte parallel geschehen. Insgesamt speisen sich aber die Bedenken auch aus den grundsätzlichen Überlegungen, die es bei fast jeder Erweiterung gibt. Überdehnt man die EU damit? Fragezeichen. Werden Länder aufgenommen, die am Ende doch noch nicht so ganz reif für den Beitritt sind? Und aus Sicht der Erweiterungsgegner zählen da Bulgarien und Rumänien immer so als schlechte Beispiele, bei denen es weiterhin Probleme gibt, weshalb die beiden Länder auch noch nicht im Schengen-Raum sind.
Sie haben den EU-Erweiterungskommissar Hahn erwähnt. Der ist oft nach Nordmazedonien gereist, als diese frühere jugoslawische Republik noch Mazedonien hieß. Ich glaube, da sind sich alle einig. Skopje hat vorgelegt, sich mit Athen unter großen Schmerzen im fast schon ewig andauernden Namensstreit geeinigt. Warnte also auch vor einem weiteren Aufschub vorgestern. Die EU könne ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Hat sie das aber in dieser Beziehung nicht schon längst getan, ihre Glaubwürdigkeit verloren?
Ja, ich bin nicht sicher. Also man weiß, dass in der Europäischen Union immer alles etwas länger dauert, vor allen Dingen, wenn es der Einstimmigkeit bedarf. Und Johannes Hahn hat sich auch zuversichtlich gezeigt, dass man im Herbst eine Entscheidung haben wird. Diese Verschiebung um 3 Monate wird eher heruntergespielt, gerade aus deutscher Sicht. Wenn es dann im Herbst nicht dazu kommen sollte, aus inhaltlichen Gründen, dann wäre die Enttäuschung auf jeden Fall zu verstehen. Die Entwicklung in Nordmazedonien ist von allen Ländern begrüßt worden. Es ist gelungen, den Namensstreit mit Griechenland zu lösen. Man muss aber auch sagen, Mazedonien wird ja auch in die NATO aufgenommen. Der Ratifizierungsprozess ist da schon im Gange. Und insofern sind die Dinge auf einem Wege. Und es gibt immer dieses Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Erweiterung, gerade strategische Interessen auf dem Westbalkan, diese Länder an die Europäische Union zu binden, und der Frage, sind die Kandidatenländer eigentlich schon reif dafür? Und man wird sehen, ob es im Herbst dann eine Entscheidung gibt.
Eine Sache ist noch wichtig, Bettina Klein, ganz kurz dazu zum Abschluss. In gut 3 Wochen wählt Griechenland ein neues Parlament. Könnte eine neue griechische Regierung wiederum ein Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Skopje einlegen?
Tja, also ausgeschlossen ist das nicht. Man hält es in Europa für unwahrscheinlich, dass eine neue griechische Regierung das alles sofort wieder einkassieren wird. Es wird im Moment auch versichert, dass ein Regierungswechsel nichts an der Linie ändern wird. Aber wie gesagt, 100% vorhersagbar ist es nicht, wenn Alexis Tsipras nicht wiedergewählt werden sollte und die Konservativen ans Ruder kommen, die da eher skeptisch waren. Besteht zumindest theoretisch natürlich noch die Möglichkeit, aber in der EU gibt man sich da im Augenblick eher optimistisch.
Unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein aus Brüssel, wo heute der Gipfel beginnt. Vielen Dank. Und auch hierbei spielt Griechenland eine wichtige Rolle. Der Streit um die Erdgasreserven vor Zypern spitzt sich zu. Ein türkisches Bohrschiff, das sich schon seit Anfang Mai in zyprischen Gewässern befindet, soll nun, nach Angaben aus Ankara, mit Probebohrungen begonnen haben. Damit verletze die Türkei internationales Recht, sagen Zypern und Griechenland. Die beiden EU-Staaten fordern EU-Sanktionen gegen die Türkei. In den vergangenen Tagen haben sie die Regierungen anderer EU-Länder informiert und sie hoffen nun auf eine Entscheidung gegen die Türkei beim Brüsseler Gipfel. Die Türkei wiederum pocht darauf, vor Zypern bohren zu dürfen. Aus Athen dazu Rodothea Seralidou.
Eigentlich sollte es ein ruhiges orthodoxes Pfingstwochenende werden für den griechischen Premier Alexis Tsipras und seine Regierung. Stattdessen wurde am Sonntag eilig der griechische Regierungsausschuss für Verteidigung und Außenpolitik einberufen. Auslöser waren die Probebohrungen der Türkei in zyprischen Gewässern. Der griechische Premier verurteilte dies. Wer die Souveränität Griechenlands verletzt, wer die Souveränität der Republik Zypern verletzt, auch einem Mitglied der Europäischen Union, und wer völkerrechtswidrig handelt, muss wissen, das hat Konsequenzen. Schon die Entsendung und Stationierung türkischer Schiffe in zyprische Gewässer ohne die Einwilligung seines Landes sei illegal, sagte der zyprische Regierungssprecher Prokopis Prokopiou im griechischen Fernsehen. Die türkische Suche nach Erdgas aber komme einer Invasion gleich. Eine Bohrung, die die Türkei offiziell bestätigt, ist eine weitere Stufe der Eskalation, die wir seit langem erleben. Aber auch ohne Bohrung. Die Haltung der Türkei ist eine ernstzunehmende Verletzung internationalen Rechts, ein Angriff auf Zypern. Ernste Worte von einem Land, das 1974 schon einmal von der Türkei angegriffen wurde und seitdem zweigeteilt ist. Im griechischen Süden befindet sich die international anerkannte Republik Zypern. Den türkischen Norden erkennt allein die Türkei als souveränen Staat an. Dementsprechend groß ist die Solidarität der anderen EU-Staaten, aber auch der USA, die die türkische Aktion als besonders provokant bezeichneten. Schon letzten Freitag hatten die Regierungschefs der 7 europäischen Mittelmeerstaaten beim Südeuropa-Gipfel in Malta die Türkei aufgefordert, völkerrechtswidrige Handlungen im östlichen Mittelmeer zu unterlassen. Eine Forderung, die die EU-Außenminister bei ihrem Treffen diese Woche wiederholten. Der türkische Staatspräsident Erdogan lässt sich von all dem nicht einschüchtern. Schließlich gehörten die Gasreserven vor Zypern auch den türkischen Zyprioten, so Erdogan. Außerdem beansprucht die Türkei selbst Teile der zyprischen Gewässer. Vor türkischen Exporteuren sagte er:
Değerli kardeşlerim,
Wir werden unsere Forschungen im östlichen Mittelmeer fortführen, in diesen Gewässern, in den ausschließlichen Wirtschaftszonen und auf den Bohrfeldern, die uns gehören. Wir haben mittlerweile 4 Schiffe, 2 Bohr- und 2 Forschungsschiffe. Wenn nötig, werden wir die mit all unseren Kriegsschiffen beschützen und auch mit unseren Kampfjets und mit der Arbeit weitermachen. Die Interessen der türkischen Zyprioten kümmerten Erdogan herzlich wenig, sagt Konstantinos Filis vom Griechischen Institut für internationale Beziehungen. Vielmehr versuche Erdogan, sich einen Teil der Energiereserven in der Region zu sichern. Die Türkei sieht sich als Hegemonialmacht in der Region. Gleichzeitig hat sie schlechte Beziehungen zu Israel, zu Ägypten, da sie die Muslimbrüder unterstützt, und sie erkennt die international anerkannte Republik Zypern nicht an. Mit wem könnte sie also verhandeln? Sie orientiert sich nicht an geltendem Recht, sondern versucht, sich mit dem Recht des Stärkeren durchzusetzen. Mehr als Diplomatie bleibe Zypern nicht, sagt Filis. Militärisch könne sich der kleine Inselstaat nicht mit der Türkei anlegen. Zypern und sein enger Verbündeter Griechenland setzen ihre Hoffnungen deshalb auf den 2-tägigen EU-Gipfel heute und morgen und fordern EU-Sanktionen gegen die Türkei. Doch Ankara setzt noch einen drauf. Der türkische Energieminister Fatih Dönmez kündigte für heute die Entsendung des 2. türkischen Bohrschiffs Yavuz in die Region an. Es soll im Juli mit den Bohrungen beginnen.
Eine EU-Sanktion, das wäre zum Beispiel der endgültige Abbruch der Beitrittsverhandlungen zwischen Brüssel und Ankara. Das war Rodotea Seralidou aus Athen. Auch dem polnischen Gesundheitswesen könnte es besser gehen. Im Februar vergangenen Jahres einigte sich die Regierung zwar mit streikenden Ärzten auf Reformen. Die Gehälter sollten erhöht werden und bis in 5 Jahren soll die öffentliche Finanzierung des Gesundheitswesens 6% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Die Regierung Morawiecki kündigte an, dass zusätzlich einige Milliarden Zloty in das Gesundheitswesen fließen werden. Ein Erfolg, so schien es damals für die Ärzte. Doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Anja Schrom über einen jungen Arzt mit viel Arbeit und wenig Hoffnung.
Dr. Filip Dąbrowski eilt über einen Flur im Erdgeschoss der Warschauer Universitätsfrauenklinik, erbaut 1904. Vorbei geht es an alten Holzstühlen und offenen Türen, die den Blick freigeben auf schmale Krankenzimmer mit hohen Decken. Die Krankenbetten sind leer.
Wir haben die Patientinnen nach oben gebracht. Auch die OP-Säle sind in ein anderes Gebäude umgezogen, weil hier renoviert werden soll. Aber hier lagen letzte Woche noch Patientinnen.
Am Ende des Klinikflurs öffnet Dąbrowski eine Tür zu einem hellgrün gekachelten Raum. An der Wand ein Waschbecken und ein Sammelsurium aus Steckdosen. In der Ecke ein alter Schreibtisch. Hinter einem weißen Plastikvorhang steht ein moderner gynäkologischer Stuhl, fast wie ein Fremdkörper zwischen dem alten Mobiliar. Filip Dąbrowski lässt sich auf einem quietschenden Bürostuhl nieder.
We bought some equipment from ministry money actually. We got some subvention for that.
Wir konnten im letzten Jahr ein wenig Ausstattung mit Geld vom Ministerium kaufen. Wir bekommen auch einiges durch Spenden. In dieser Klinik haben wir sehr moderne Geräte, aber wir können das Personal nicht bezahlen, um die Leistungen durchzuführen. Das ist das Problem.
Der 31-Jährige macht sich Sorgen. Es fließt einfach nicht genug Geld in die Universitätsmedizin, sagt er.
So our financial condition is quite difficult.
Unsere finanzielle Situation ist sehr schwierig, besonders weil wir häufig mit komplizierten Fällen zu tun haben. Aus ganz Polen kommen die Patienten zu uns. Ich bin sehr stolz auf unsere moderne Medizin, die wir unter sehr schwierigen Bedingungen praktizieren.
Für ihn persönlich bedeutet das, obwohl der Gynäkologe an der Uniklinik arbeitet, hat er keine Festanstellung. Er wird quasi auf Honorarbasis beschäftigt, so wie viele seiner Kollegen im öffentlichen Gesundheitswesen. 24-Stunden-Schichten, 50, 60 und mehr Wochenstunden im polnischen System gang und gäbe.
In unserem System zwingt die Klinikverwaltung Ärzte und Hebammen dazu, Honorarverträge abzuschließen, als Selbstständige gewissermaßen. Wir müssen sehr lange arbeiten und wir werden gezwungen, mehr und mehr Dienste und Nachtdienste zu übernehmen, und zwar für das gleiche Geld.
Als Facharzt kommt Filip Dąbrowski auf etwa 6.500 Zloty monatlich, umgerechnet rund 1.500 Euro brutto. Davon muss er noch Steuern und Abgaben zahlen und seine private Altersvorsorge. Deshalb arbeitet der 31-Jährige nach seinem Dienst an der Uniklinik zusätzlich noch in einer Privatpraxis. Auch das ist in Polen üblich. Unter der Doppelbelastung leiden Ärzte wie auch Patienten, betont Dąbrowski. Und das schon seit Jahren, ohne dass sich etwas ändert. Im Herbst 2017 riefen er und seine Kollegen schließlich zum Hungerstreik auf. Vor allem die Assistenzärzte protestierten für eine bessere Finanzierung des Gesundheitssystems und gegen ihre Arbeitsbedingungen.
Es war sehr einfach, diesen ganzen Ärger, der da unter der Oberfläche gärte, auf die Straße zu bringen. Aber unglücklicherweise konnten wir wenig bewirken. Nach unserem couragierten Hungerstreik bin ich wirklich überrascht, wie wenig wir erreicht haben.
Zunächst ein rund vierwöchiger Hungerstreik. Dann im Januar 2018 verweigerten die Assistenzärzte die Extraarbeit, legten so vielerorts den Klinikbetrieb lahm. Der Gesundheitsminister wurde ausgewechselt, die Ärzte machten sich Hoffnungen, erinnert sich Filip Dąbrowski.
Der neue Minister war ein Neuanfang, breites Lächeln im Gesicht, viele Versprechen. Wir haben ihm vertraut. Wir haben ein Abkommen mit ihm unterschrieben und jetzt fühlen wir uns von ihm betrogen.
Die Gehälter der Assistenzärzte wurden aufgestockt. Aber, so rechnet der junge Gynäkologe vor, während Deutschland fast 12% des Bruttoinlandsprodukts ins Gesundheitswesen steckt und Tschechien etwa 7%, sind es in Polen nur rund 5%. Während des Streiks versprach die Regierung, das zu ändern.
Vor über einem Jahr haben die Ärzte und die Regierung ein Abkommen unterzeichnet, in dem es heißt, die Regierung verspricht, die Gesundheitsausgaben auf 6% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Aber am Ende fühlen wir uns von den Politikern betrogen. Es wurde nachgerechnet und irgendwie fehlen 10 Milliarden Zloty, umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro von dem versprochenen Geld.
Nichts habe sich geändert, alles gehe weiter wie bisher. Der junge Arzt lacht bitter. Filip Dąbrowski bewundert einige seiner Freunde, die trotz dieser Erfahrung weiter kämpfen. Er selbst klingt resigniert.
Wissen Sie, wenn Sie immer wieder gegen Wände anrennen, werden Sie müde und Sie suchen nach Türen oder Fenstern, um herauszukommen. Und ich denke, das tun gerade viele. Weil man nicht sein ganzes Leben kämpfen kann. Insbesondere, wenn man weiß, dass die Chance, Erfolg zu haben, sehr gering ist.
Ich bin Patriot, sagt Dąbrowski über sich. Er hat ein Praktikum in Holland absolviert und gesehen, wie es besser laufen kann. Während viele Ärzte Polen den Rücken kehren, ist er selbst bislang immer wieder zurückgekehrt. Bislang.
Eine Reportage von Anja Schromme. In unserer Reihe über den polnischen Patienten hören Sie morgen, dass die Personalknappheit auch eine Chance für eine schnelle Digitalisierung ist. Da geht es zum Beispiel um Videoschalten zwischen Ärzten und Patienten, die gerade erst operiert worden sind. Zwischen Angst und Gottvertrauen. In Tag für Tag hören Sie gleich im Anschluss an die Nachrichten Interessantes vom Evangelischen Kirchentag. Tag für Tag heute mit Christiane Florin. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Kommen Sie gut in diesen Tag.